Im Februar war im Tagesanzeiger auf der Rückseite, so also Kehrseite heißt sie, glaube ich, so viel ich weiß, war ein kurzer Bericht über Sylvester Stallone. Das ist ein, glaube ich, ein bekannter amerikanischer Schauspieler. Der wurde 58 Jahre alt. Und das gab ihm sehr zu denken. Er merkte, dass seine Tage nun gezählt sind. Und falls er die durchschnittliche Lebenserwartung von 75 Jahren erreichen würde, würden ihm mit seinen 58 Jahren lediglich noch 884 Wochenenden bleiben. Von insgesamt 3.900 Wochenenden, die wir haben, bis wir 75 Jahre alt sind. Also nur noch 884 Wochenenden hat er zur Verfügung. Er sagt, verdammt, ich bin 58. Es ist Zeit für ihn aufzuwachen, dachte er. Jetzt muss ich aufwachen und noch die Dinge tun, die mir wirklich wichtig sind. Ich mache eine Reise. Ich kaufe ein Auto. Ich rufe einen Freund an und sage dem besonderen Menschen in meinem Leben, dass ich ihn liebe. Die Beurteilung, wie wichtig der Autokauf für Stallone ist und die Reise, das überlasse ich euch. Ich nehme an, er wird schon ein sehr gutes Auto fahren, aber vielleicht hat er noch da gewisse Lüste, die er befriedigen muss. Aber was bestimmt auf jeden Fall ganz wichtig ist, dass er den Menschen noch sagt, die er liebt, dass er sie liebt. Jedenfalls erkannte Stallone etwas ganz Wichtiges. Sein Leben ist zeitlich begrenzt. Jeder Tag, jedes Wochenende ist ein Tag, ein Wochenende weniger in seinem Leben. Und das ist ja bei uns auch so. Ich habe das mal hier, so einen Meter. Nehmen wir an, das sind 100 Jahre. Ich habe da die IKEA ein bisschen geschädigt. Jetzt die Lebenserwartung, die ist 75 Jahre. Die durchschnittliche. Entschuldigung für die, die das schon sind. Aber es ist halt so. Durchschnittliche Lebenserwartung 75 Jahre. Also so lang ist unsere Lebenserwartung. Jetzt hat Stallone hat jetzt ein Problem. Jetzt ist er schon 58. Jetzt hat er noch so viel zu leben. 884 Wochenenden. Und alles andere ist schon vorbei. Unwiderruflich. Vielleicht kann er noch einige Jahre älter werden als der Durchschnitt. Aber das wird immer kleiner. Immer. Das wächst nie. Immer kleiner. So ist das. Und das hat er realisiert. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Leben und der damit verbundenen zeitlich begrenzten Aufgaben und Möglichkeiten, die wir haben. Als erstes sehen wir, dein Leben ist ein Bruchteil deiner Geschichte. Das Leben auf dieser Erde ist sehr, sehr beschränkt. Selbst als Christen wissen wir nicht, wie viel Zeit uns zum Leben dann wirklich noch bleibt. Keiner von uns weiß das. Wir wissen nicht, wie alt wir werden, ob wir jung sterben werden. Gut, die älter sind, die wissen das mittlerweile, dass sie nicht jung sterben. Aber wir wissen nie, wann der Tag wirklich kommt. Und wir können das überhaupt nicht beeinflussen. Jakobus, ein Jünger von Jesus, wurde in jungen Jahren von Herodes ermordet. Er wurde einfach niedergestochen, dann hat Herodes gemerkt, dass die Juden sich an dem freuen, dass Jakobus hinrichten ließ, und dann hat er den Petrus gefangen genommen. Er wollte mit ihm dasselbe tun, auch bei einem Volksfest, wollte ihn dann hinrichten lassen, dass sich die Juden freuen, dass da diese Ketzer da vernichtet werden. Und jetzt wird Petrus aus dem Gefängnis befreit durch ein Wunder. Er muss nicht sterben. Er lebt weiter und tut seinen Dienst. Und der Bruder, von Jakobus, der Johannes, der die Johannesbriefe, das Johannesevangelium und die Offenbarung geschrieben hatte, der wurde sehr alt. Aber Jakobus starb früh. Wir könnten uns nun darüber den Kopf zerbrechen, wir können eine ganze Predigt darüber machen, warum der Jakobus in jungen Jahren sterben musste und Johannes so alt wurde. Wir können uns Gedanken darüber machen, ja vielleicht war ja der Jakobus einer der Jünger, der nicht so ganz treu war. Vielleicht hat ihn Gott deshalb gedacht, ich nehme den jetzt raus. Was Menschen so denken manchmal, ist wirklich verrückt. Da müssen wir sehr, sehr aufpassen, dass wir uns nicht versündigen. Es gibt nämlich eine ganz andere und ich meine auch hilfreichere Erklärung. Nämlich aus Gottes Perspektive ist unser Leben auf dieser Erde verschwindend kurz. Jakobus schrieb, diesmal war es nicht der Jakobus, der hier wurde, der ein Bruder von Jesus, der den Jakobusbrief schrieb, man geht davon aus, dass das der Bruder von Jesus war, je nach Beurteilung. Er schreibt, woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Es gleicht einem Dampfwölkchen, das aufsteigt und sich sogleich wieder auflöst. So etwas wie, schon ist es verpufft. Und wenn wir das uns einmal vor Augen führen, dann stimmt doch das. Wir leben heute im 21. Jahrhundert. Und von diesem 21. Jahrhundert leben wir vielleicht 20 bis 8, 75, wenn es hochkommt, 90, 100 Jahre, oder wie unser Elsa Schäffner wurde, über 100 Jahre alt. Aber dann ist es wieder vorbei. Und die Menschheitsgeschichte, die ist viele tausend Jahre älter und länger. Wir sind nur so ein Dampfwölkchen, das irgendwo in Zürich mal so aufgepustet ist und dann wieder verdampft. Das ist die Perspektive Gottes. Unser Leben auf dieser Erde gleicht einem Dampfwölkchen. Also unsere Perspektive ist unser Leben der Nabel der Welt. Das Zentrum der Ereignisse befindet sich bei uns, natürlich aus unserer Sicht. Schließlich bin ich mir am nächsten, schließlich erlebe ich meine Welt am intensivsten. Aber das ist eben eine Täuschung, zum Glück. Das Leben auf dieser Erde ist ein ganz kleiner und verschwindender Bruchteil unserer Geschichte, die wir haben werden. Manchmal leben wir so wie diese beiden, abgekehrt von der Wirklichkeit, als ob es da nicht mehr weiterginge, als ob das Leben hier sich erschöpft, als ob sich alles um diesen Teil dreht. Dabei ist die Sicht, die Perspektive Gottes eine ganz andere. Das ist lediglich ein Start in die Herrlichkeit. Das ist ein kurzer Teil, das ist der Auftakt zu unserer Geschichte. Es ist nur ein winzig kleiner Bruchteil unserer Geschichte, eben ein Dampfwölkchen, was wir hier leben. Aber die Geschichte, die wir haben, das ist kein Dampfwölkchen. Meine Geschichte geht viel länger. Hier ist das Leben. Das ist ganz kurz. Bei den anderen etwas länger, bei den anderen weniger lang. Und hier ist die Herrlichkeit. Auf das, worauf wir hinleben. Und die ist ewig, unendlich. Hier findet die Hauptsache unserer Geschichte statt. Immer, bei jedem. Das ist nur der Auftakt, ein wichtiger Auftakt, ein entscheidender Auftakt, aber lediglich der Auftakt. Unsere Geschichte findet hier im Wesentlichen. Das Leben ist verglichen mit der Ewigkeit extrem verschwindend kurz. Wenn also jemand jung stirbt, so ist das eigentlich nur in unseren Augen wirklich schlimm. Und das ist schlimm. Das will ich gar nicht verniedrigen. Jesus selbst lebt übrigens lediglich 33 Jahre. Die Erde ist nur ein vorübergehender Aufenthaltsort, ein Ort, an dem wir nicht wirklich zu Hause sind. So sagt es auch Petrus, ihr wisst, ihr Lieben, dass ihr Gäste und Freunde in dieser und Fremde in dieser Welt seid. Also jetzt lese ich es nochmal, müsst halt mitlesen, ich bin glaube ich etwas verwirrt. Also ihr wisst, meine Lieben, dass ihr Gäste und Fremde in dieser Welt seid. Und Paulus freut sich über diese Perspektive und meint, wir haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel bei Gott. Wie wir zu diesem Bürgerrecht kommen, da werde ich noch drauf eingehen. So leben alle Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Sie wissen, dass das Leben auf dieser Erde ein verschwindend kleiner und doch bedeutender Abschnitt ihrer Geschichte ist. Im Hebräerbrief wird von Abraham, Isaak und Jakob Folgendes gesagt. Sie haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Sie waren sich bewusst, dass die Hauptsache ihrer Geschichte, dass das Leben, das sie hier leben, nicht ihre Geschichte, ihre ganze Geschichte ist, sondern dass die Geschichte viel länger geht. So wussten sie, dass die Hauptsache noch kommt. Sie lebten mit der unsichtbaren Realität. Sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher, das finde ich so ein wunderschöner Satz, daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Das finde ich eine wunderbare Aussage. Gott schämt sich nicht. Auch wenn die anderen darüber lachen, dass wir uns vertrösten lassen, auf die Herrlichkeit, auf das, was nachher kommt, dass wir daran glauben, dass Gott uns belohnen wird, wenn wir auferstehen werden und die alle lachen, dann sagt er, daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Gott schämt sich nicht darüber, wenn wir das glauben. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Das ist nicht eine Vertröstung, sondern war eine Wirklichkeit. Du wirst hier manchen glücklichen Moment erleben und das freut Gott auch. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott für dich bereithält. Damit wir uns auf der Erde nicht zu sehr wie zu Hause fühlen, lässt Gott ein gewisses Maß an Unzufriedenheit und Enttäuschungen in unserem Leben zu. Unsere Sehnsüchte werden auf dieser Welt, auf dieser Erde niemals ganz erfüllt werden. Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter und empfiehlt den Christen ganz bewusst mit dieser Wirklichkeit zu leben, dass wir alles auf dieser Erde loslassen müssen. Und nun kommt ein Abschnitt, ich weiß nicht, wie präsent das der euch wirklich ist, aber ich finde ihn trotzdem wichtig, was Paulus hier sagt. Es geht immer schneller am Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen darf es nicht die Fröhlichkeit sein. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Ich weiß nicht, wie präsent euch dieser Abschnitt ist. Ich finde ihn ein sehr wichtiger, eine Herausforderung für uns heute. Haben, als hätten wir nicht. Ständig in diesem Bewusstsein zu leben, dass das, was wir leben, eine gewisse Vorläufigkeit hat. Sogar in der Ehe sollen wir so leben, dass das Leben nicht ganz und gar nur noch von dem bestimmt. Gott will, dass wir unser Leben immer wieder aus seiner Perspektive sehen, nämlich, dass unser Leben hier ein verschwindend kleiner Teil unserer Geschichte ist. und ein verschwindend kleiner Teil der Wirklichkeit. Die wichtigsten zeitlich begrenzten Aufgaben. Ich möchte euch die zwei wichtigsten aufzeigen. Die erste Aufgabe ist Gott suchen. Die erste Aufgabe, die der Mensch hat, ist Gott suchen. Das erklärt Paulus den Menschen in Athen, als er die Gelegenheit hatte, auf dem Areopag eine Rede zu halten. Er sagte dort, aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Gott hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Gott setzte ganz bewusst Grenzen, sogar nationale Grenzen, ist übrigens heute aktuell. Nationale Grenzen verschieben sich. Wir können kämpfen wie die Wilden um die Grenzen. Gott hat festgesetzt, wann eine Grenze geöffnet wird und wann sie geschlossen bleibt. Aber warum denn das? Paulus meint, mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Mit diesen Grenzen will Gott bewirken, dass wir nach ihm suchen. Das ist die wichtigste Aufgabe im Leben eines jeden Menschen. Darum hat Gott Grenzen gesetzt, weil die Grenzen uns aufhorchen lassen. Er möchte, dass wir uns in dieser Zeit damit beschäftigen, ihn zu finden und ihm nachzufolgen. Durch diese Grenzen, dass ganze Völker verschwinden, wird uns die Vergänglichkeit, die Unbeständigkeit unseres Lebens vor Augen geführt. Das soll uns anregen, uns über Sinn und Ziel unseres Lebens Gedanken zu machen. Das will Gott damit bewirken. Und das funktioniert eigentlich recht gut, muss man sagen. Denn die Tatsache, dass es so viele Religionen gibt, beweist, dass der Mensch ständig auf der Suche nach Gott ist. Sonst würden wir nicht so viele Religionen haben. Dann würden alle Leute sagen, ja, Gott interessiert uns gar nicht. Gott wäre gar kein Thema. Aber Gott ist nach wie vor das Thema Nummer 1 auf der ganzen Welt. Auch wenn es nicht thematisiert ist, so bleibt es das Thema Nummer 1. Weil Religion etwas ist, das uns bewegt. Warum bewegt uns Religion? Weil uns Gott bewegt. Weil er uns Grenzen gesetzt hat und das uns zum Suchen zwingt. Auch die Philosophen beschäftigen sich intensiv mit diesen Fragen. Woher kommen wir? Warum gibt es uns? Was hat unser Leben für einen Sinn? Und selbst in Athen, wo Paulus dies sagte, gab es unzählige Gottheiten, die verehrt wurden. Aber Paulus stellte diesen Menschen nun einen ihnen unbekannten Gott vor. Das war ganz raffiniert, was er da gemacht hat. Das wäre, nur schon diese Areopagrede wäre, wenn ich jetzt euch Predigtlehre beibringen müsste, wäre das ein Juwel, um das aufzuzeigen, was Paulus hier macht. Er spaziert in diesem Athen herum. Ich möchte es euch trotzdem jetzt auch noch sagen. Wir können als Christen in dieser Welt herumspazieren und wir können den Leuten alles sagen, was sie Böses und Schlimmes tun. Paulus hätte auf den Areopag steigen können und sagen, das ist eine Katastrophe, die Götterwelt, in der ihr lebt. Die schlimmen Götter und die Anbetungsstätten, mir ist es halb übel geworden. Das war ihm halb übel geworden, aber er hat es nicht gesagt. Er war aufmerksam, hat geguckt und hat etwas entdeckt, dass es einen Altar gibt, der einen unbekannten Gott geweiht worden. Diese Chance hat er gepackt. Als ich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese auch euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch.
Es ist wunderbar.
Also er hat genau das herausgezupft. Und seine Rede erreichte dann den Höhepunkt, indem er erklärte, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Dieser Mann, Jesus, hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Dann war es fertig. Dann konnte er nicht mehr weitersprechen. Dann gab es einen Aufruhr, ein Durcheinander. Einige spotteten. Der Auferstehung konnten sie nichts anfangen. Andere sagten dann zu Paulus, komm, erzähl uns noch mehr. Andere waren interessiert. Diese Menschen wollten mehr wissen und Paulus erklärte ihnen, wie sie dem wahren Gott begegnen können. Bis heute hat sich das übrigens nicht verändert. Wir können Jesus in unser Leben einladen. Diesen Richter können wir in unser Leben einladen und er wird uns befreien. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet. So bekommen wir übrigens das Bürgerrecht. Das Bürgerrecht im Himmel zu bekommen, ist wesentlich einfacher als das Schweizer Bürgerrecht. Wesentlich einfacher. Da gibt es keine Formulare auszufüllen, keine Gesuche zu stellen, keine Kurse zu belegen, sondern es gibt das eine, wir beten zu dem lebendigen Gott. Wir laden Jesus in unser Leben ein. Und dann bekommen wir das Bürgerrecht im Himmel, eigentlich das höchste Gut, das ein Mensch bekommen kann in der jetzigen Welt, das Bürgerrecht. Gott wünscht das. Das muss auch wieder einmal wirklich deutlich gesagt werden. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott. Und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und dem Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Es gibt nur einen Zugang zu Gott. Jesus Christus, dieser Vermittler. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Gott will alle retten. Für das ist Jesus am Kreuz für dich gestorben, weil Gott alle retten will. Weil er nicht will, dass ein Mensch verloren geht. Das ist die allerwichtigste Aufgabe, die wir in dieser Welt zu erledigen haben, Gott zu suchen. In unserer zeitlich begrenzten Zeit. Alles viel wichtiger. Wichtiger als, dass du erfolgreich bist. Wichtiger als dass dein Name ins Lexikon kommt oder deine Statue in irgendein Museum. Das Wichtigste ist, dass deine Beziehung zum Schöpfer in Ordnung ist. Die zweite Aufgabe, das ist Schätze sammeln. Darin sind wir ja gut. Das haben wir ja gerne, Schätze sammeln. Wir sammeln gerne Schätze, weil wir damit Sicherheit verbinden. Aber wie wir in der Schriftlesung hörten, geht es darum, dass wir die richtigen Schätze sammeln. Tolstoi erzählte eine Geschichte eines Knechtes, der von seinem Herrn freigelassen wurde. Und das war ein sehr netter Herr, der hat ihm gesagt, du, ich lasse dich nicht einfach so gehen, sondern du kommst praktisch von mir wie eine Pension. Einfach das Land, das du umlaufen kannst, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, das soll dir gehören, dann hast du für deinen Lebensabend ausgesorgt. Der war natürlich ganz elektrisiert. Morgen beim ersten Sonnenstrahl ging er los und lief und lief und lief, was das Zeug hielt. Und dann als er während dem Laufen, er hat natürlich keine Pause gemacht, weil da hätte er ja viel Land versäumt und er lief und lief und lief, er trank und aß während dem Laufen, Stück um Stück, gesellte sich zu seinem zukünftigen Besitz. Die Sonne neigte sich und er lief unermüdlich weiter, diese Wiese noch, jenes Waldstück, den Acker muss noch dazu und er schaffte es bis zum Sonnenuntergang. An seinen Ausgangspunkt zurückzukommen. Der war überglücklich. Das hätte er nie gedacht, dass er dass ihm in seinem Leben noch einmal zustoßen würde, dass er so einen Besitz sein eigen nennen darf und das für seinen Lebensabend. Er hat eine wunderbare AV-Rente mitbekommen. Er war überglücklich. Das alles gehört mir. Und in seinem Glück sank er plötzlich zusammen. Ein Herzschlag war tot. Tolstoi schließt die Erzählung mit der Bemerkung: Wie wenig Erde braucht doch der Mensch, 6 Fuß tief unter dem Boden. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wie Diebe einbrechen und sie stehlen. Was rennen wir in unserer Welt umher, um diese Schätze zu sammeln? Natürlich, wir sind da wie in einem Zwang drin. Ich habe das auch erlebt beim Taxifahren, da arbeitet man selbstständig. Dieser Kunde, jener Kunde, ja, jetzt kann ich den auch noch machen. Da, wo ich dachte, ich hätte nachher ein Riesengeschäft gemacht, weil ich nachts in die Garage fahren wollte, ich war eigentlich schon müde. Da hat mir noch einer so mit einem Anzug gewunken da auf der Straße, habe ich gesagt, gut, den nehme ich auch mit. Hat er gesagt, er will auf Zürich, habe gesagt, super, noch eine Fahrt auf Zürich, das gibt nochmals 20, 30 Franken. Dann gehe ich dann aber in die Garage und dann bin ich da nach Zürich gefetzt und am Schluss hatte ich eine Buße von 300 Franken zu bezahlen. Wäre besser in die Garage gefahren, Feierabend gemacht. Wir hetzen und hetzen und hetzen. Auf irgendeinen Zeitpunkt hin. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Die Schätze, die wir sammeln sollen, gelten in dieser Welt nicht viel. Es ist nämlich ein fataler Irrtum anzunehmen, dass Gottes Ziel für unser Leben Wohlstand und Erfolg im weltlichen Sinn ist. Das Leben im Überfluss, das Gott uns verspricht, hat nichts mit materiellem Überfluss zu tun. Und Treue zu Gott garantiert keinen Erfolg, weder im Beruf noch in der Gemeindearbeit. Paulus weiß und wusste, worauf er setzte. Er hatte ein extrem spannendes und abenteuerliches Leben. Er erlebte viele Wunder, doch er hatte einen hohen Preis dafür zu bezahlen. Einige Jahre seines Lebens verbrachte er im Gefängnis. Am Ende seines Lebens musste er sogar feststellen, dass er in seinem Dienst je länger, je einsamer wurde. Und in seinem letzten Brief, den wir von ihm haben, den er an Timotheus schrieb, musste er sagen, das finde ich wirklich erschütternd, das geht uns oft vergessen, wenn wir uns mit Paulus beschäftigen, musste er sagen, du weißt, dass alle Gläubigen in der Provinz Asien mich im Stich gelassen. Sie haben ihn im Stich gelassen. Was hat er gebetet und gekämpft für diese Gläubigen in der Provinz Asien? Und jetzt muss er sagen, sie haben mich im Stich gelassen am Ende seines Lebens. Vor meinen Augen geht mein Werk in Brüche. Aus menschlicher Sicht kein wirklicher Erfolg. Sogar aus geistlicher Sicht könnte man das anzweifeln. Wenn Paulus wirklich geistlich gewesen wäre, warum fallen die dann ab? Dann hat er doch ein zu wenig starkes Fundament gelegt. Was wir immer so alles frommes Zeugs in die Welt hineinschwatzen können, das ist manchmal wirklich erstaunlich. Die Bibel ist so ganz nüchtern. Lässt einen Paulus sagen, die Provinz Asien hat mich verlassen, ohne Analyse dahinter. Warum? Es ist einfach so. Aus menschlicher Sicht kein Erfolg. Wie konnte Paulus das ertragen? Er sammelt eben Schätze im Himmel. Den Korinthern schrieb er, ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Es sind keine geistlichen Trockenübungen, die Paulus machte, sondern Es ist schlicht und ergreifend ein Festhalten und Ausleben an den Geboten Gottes. Deshalb sagt er in einem anderen Brief an Timotheus, den Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen. Also nichts gegen körperliche Ertüchtigung. Aber er meint natürlich, wenn wir meinen, mit körperlichen Übungen Gott näher zu kommen, das war ja damals dann das Problem, wenn wir uns schinden, wenn wir unseren Körper einschneiden, so wie da beim, wie war das da, beim Horeb, da wo sich die Männer da aufritzen und Gott anrufen, und so, das ist alles nichts. Aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich. Weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist. Sowohl in dieser Welt, als auch in der Zukunft. Wahres Leben, um das geht es. Nicht um Erfolgsbilanzen, sondern um wahres Leben. Wenn das Leben hart ist, wenn alles zu viel wird, wenn Zweifel dich zu überwältigen drohen, oder wenn du dich fragst, ob es sich lohnt, für Jesus so viel aufzugeben, dann denke daran, dass du noch nicht zu Hause bist. Dass das nur ein kleiner Teil deiner Geschichte ist. Es gibt eine alte Erzählung über einen Missionar, der sich während der Rückkehr nach Hause zufällig auf demselben Schiff befand wie der amerikanische Präsident. Und als sie im Hafen einliefen, da waren der rote Teppich wurde ausgewählt, dann waren Tausende von Leuten da und eine Kapelle hat gespielt und die Armee hat salutiert. Ein Brimborium um diesen Mann und der Missionar, der ging so unbeachtet von diesem Schiff weg. Und das hat ihm offenbar, hat ihn das irgendwo verletzt, dieser Gegensatz. Und er hat sich bei Gott beklagt, dass er, der so lange sein Leben eingesetzt hat, für ihn, dass er leben muss. Und er bekam so Selbstmitleid mit sich. Kennen wir ja, was bin ich für ein Armer und alle verkennen mich, wer ich wirklich bin. Aber Gott erinnerte ihn dann liebevoll und sagt, du bist noch nicht zu Hause, mein Kind. Dein Empfang, der steht noch bevor. Und dieser Empfang wird gewaltiger sein und herrlicher als der Empfang dieses amerikanischen Präsidenten. Wenn du stirbst, wirst du dein Zuhause verlassen. Also nicht verlassen, Entschuldigung, sondern du wirst vielmehr nach Hause gehen. Wenn wir sterben, verlassen wir unser Zuhause nicht. Wir gehen nach Hause. Unser Leben auf dieser Erde ist außerordentlich begrenzt. Wir leben zwar nicht so, als ob wir begrenzt wären, aber es ist so. Wir haben erstaunlich wenig Zeit. Und niemand von uns weiß, wie viel Zeit ihm noch zur Verfügung steht. Wir kennen die durchschnittliche Lebenserwartung. Aber niemand von uns ist Durchschnitt. Die wenigsten sterben bei der durchschnittlichen Lebenserwartung. So, zack, jetzt ist, dann fallen wir um. Wie wenn Feierabend wäre. Die einen sterben früher, die anderen sterben später. Aber niemand weiß, wann das ist. Ich sprach kürzlich, wir hatten eine Predigerkonferenz, Pastorenkonferenz heißt das jetzt, in Beatenberg und wir haben ja einige Pastoren, die sehr schwer krank sind. Und einer ist außerordentlich schwer krank. Hat eine Grundkrankheit und über dieser Krankheit hat er nochmal eine ganz schwere Krankheit. Und er hat mir dann erzählt, diese Krankheit kann man nicht behandeln, weil wenn man die behandelt, dann kann das auf die Grundkrankheit so explosiv wirken, dass alles aus dem Ruder läuft. Und, das ist einfach ja nicht, überhaupt nichts mehr zu machen ist. Seine ganz schlimme Krankheit hat er auf der Lunge, die Lunge dehnt sich nicht auf, sondern die Lunge zieht sich zusammen und verhärtet sich immer mehr. Das ist ein jüngerer Pastor, hat Frau und Kinder. Dann sagte ich ihm, Du, das ist auch noch schwierig, ständig damit zu leben, dass es jeden Moment diese Krankheit weitergehen kann oder irgendwo an einer Ecke etwas losbricht. Und dann hat er mir eine ganz interessante Antwort. Er sagte mir, weißt du, das ist nicht so schlimm. Ich könnte heute ins Auto mich setzen und nach Hause fahren und einen schweren Unfall haben und sterben. Ich kann jederzeit sterben. Das ist halt das Leben. Ich habe gelernt, in dieser Ungewissheit zu leben und in dem Gott zu vertrauen. Das war seine Antwort auf meinen Versuch, ihm ein bisschen Anteilnahme zu zeigen. Sagt es nicht so schlimm. Ich habe gelernt, damit zu leben, dass das Leben eben jederzeit ein Ende finden kann. Ob es jetzt meine Krankheit ist oder ob es ein Unfall ist oder weiß ich, was in jedem Leben geschehen kann. Wir wissen nie, wann das ist. In den Augen Gottes sind die größten Glaubenshelden nicht jene, die Reichtum erlangt, Erfolg gehabt und viel geleistet haben. Es sind jene, die dieses Leben als zeitlich begrenzte Aufgabe leben, treu dienen und erwarten, dass sie ihren Lohn erst im Himmel haben. Vielleicht werden wir uns im Himmel, kaum dort angekommen, fragen, warum habe ich nur so viel Wert auf das Vergängliche gelegt? Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Warum habe ich so viel in Dinge investiert, die keine Bedeutung für die Ewigkeit haben. Jedenfalls freut sich Gott, wenn wir uns Schätze bei ihm sammeln. Wie bei Abraham, Isaak und allen, die an Gott glauben und ihm Vertrauen gilt. Sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Gott schämt sich nicht für uns, wenn wir ihm vertrauen. Wollen wir doch das Leben aus Gottes Perspektive leben, wollen wir doch die Herausforderung Gottes annehmen, dass wir ein begrenztes, ein zeitlich begrenztes Leben haben. Die Herausforderung für uns in unserer Gesellschaft, wo wir leben, die ist riesig. Wir müssen uns mit so vielen Dingen beschäftigen und da immer herauszufinden, wo es wichtig ist, wirklich Kräfte zu investieren und wo nicht. Das wird eine Herausforderung bleiben, solange wir leben. Aber vergessen wir nicht unsere wichtigsten Aufgaben. Gott zu suchen, wenn wir ihn noch nicht gefunden haben, das ist die allerwichtigste. Und wenn wir ihn gefunden haben, Schätze zu sammeln, die nicht von Motten zerfressen werden. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass unser Leben sich nicht auf das, was wir hier leben, beschränkt, sondern dass unsere Geschichte viel größer viel länger ist als unser Leben. Und Herr, das fällt uns oft schwer, das zu begreifen und das einzuordnen, weil für uns doch dieses Leben so einnehmend ist, so bedeutungsvoll scheint. Und hilf uns, dass wir immer wieder aus deiner Perspektive das sehen können. Dass unser Leben eigentlich nur der Start ist in unsere Geschichte hinein, die bei dir in der Herrlichkeit ohne Ende weitergeht. Und hilf uns in den Herausforderungen in unserem Leben auch immer wieder zu erkennen, wo wir wirklich Prioritäten setzen sollen. Hilf uns, dass wir das gut einordnen, dass wir ja, die Schwerpunkte richtig legen. Dazu brauchen wir deine Hilfe und deine Unterstützung.